Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Das Finale bei den Damen bei den Australian Open steht fest. Sofia Kenin und Garbiñe Muguruza bestreiten dies. Novak Djokovic steht auch schon im Finale. Er hat heute gegen Roger Federer gewonnen. Wer das vorher getippt hat, dass Sofia Kenin und Garbiñe Muguruza das Finale bestreiten würden, der würde jetzt viel Geld haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir schauen gerade nebenher ein Legendendoppel. Marat Safin und Tommy Haas gegen Leighton Hewitt und Goran Ivanišević. Das Ergebnis ist völlig unwichtig, aber lass uns gerade einmal ranken, wer hatte die besten Karriere von 1 bis 4?
Hewitt, Safin, nee. Hewitt, Ivanišević, Safin, Haas.
Ich sag Hewitt, Safin, Ivanišević, Haas. Also Haas hatte halt keinen Grand-Slam-Titel. Hewitt war schon mal die Nummer 1, deswegen war und er hatte Grand-Slam-Titel.
Zwei
deswegen,
sogar, ja.
Deswegen müssen wir ihn auf Platz 1 nehmen. Safin und Ivanišević, das ist, ja, Safin hat zu wenig aus seiner Karriere vielleicht gemacht. Und Ivanišević war halt
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja, und dann mit seinem Grand-Slam-Sieg in Wimbledon 2001. Also, ja, aber es macht schon Spaß, den Vieren zuzugucken. Die haben auch Spaß und die Vier haben den Abend hier abgeschlossen. Es wurde so ein bisschen verspätet noch mit reingenommen, weil die Leute hatten eventuell auch so ein bisschen Angst, die Organisatoren, dass das erste Spiel der Abendsession vielleicht sehr kurz werden könnte. Darüber sprechen wir gleich. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Heute wurden die beiden Finalistinnen gekürt im Dameneinzel. Und das sind Sofia Kenin und Garbiñe Muguruza. Und wir sprechen mal chronologisch über die beiden Spiele. Erstmal über das Match von Sofia Kenin gegen Ashleigh Barty. Die Euphorie war sehr, sehr groß hier im Vorfeld. Es waren noch nicht alle Karten verkauft hier zum Halbfinale, weil auch eine ungünstige Uhrzeit, 14 Uhr Ortszeit, da waren noch nicht so richtig viele drauf angesetzt. Deswegen gab es dann nochmal Tickets sehr, sehr vergünstigt gestern und das sorgte dafür, dass die Halle dann heute, beziehungsweise das Stadion sehr, sehr voll war. Die Halle, sage ich jetzt deswegen dann auch, weil heute zwischendurch das die Gefahr bestand, dass es eventuell dann das Dach zugemacht werden würde. Das Wetter war ein unglaublicher Faktor. Es war sehr, sehr heiß. Es war zwar trocken heiß, aber es war kurz davor wirklich, dass die Halle oder das Dach geschlossen werden muss, weil es so heiß war.
Vielleicht nicht nur müssen, vielleicht hätte es geschlossen werden sollen.
Ja.
Und die Australian Open können sehr pedantisch sein, wenn es um ihre Regeln hier geht. Und heute war eben wirklich der Fall, dass sie einen Index haben, der quasi anzeigt, ab wann hier was in Kraft tritt. Also es sind 5 Stufen, ersten 3 Stufen ist alles okay. Ab der 4. Stufe wird zwischen dem 2. und 3. Satz, beziehungsweise dann bei den Herren 2. und 4. Satz, eine 10-minütige Pause eingelegt und auf der 5. Stufe wird das Dach geschlossen. Und wir haben heute Stufe 4.9 erreicht. Setzte sich daraus zusammen, dass es knapp 39 Grad heiß war, nicht ganz so schwül, aber die Bedingungen waren schon ziemlich brutal. Aber die Australian Open haben sich eben wirklich nicht lumpen lassen, auf das 0,1 zu bestehen und das Dach auch bloß nicht zuzumachen. Und dieses, die Harten kommen in den Garten-Prinzip, das kennen wir ja nun wirklich von den Australian Open, angefangen hier bei der Quali bis in die letzten Jahre rein. Wenn die Chance besteht, das durchzuziehen, dann ziehen sie es durch. Außer natürlich bei dem berühmten Finale damals vor 2 Jahren, als sie die Damen haben hier im heißen Wetter spielen lassen und die Herren am nächsten Tag nicht.
Es ist tatsächlich so, dass morgen es noch wärmer werden soll und dass es dann auch im Laufe des Tages ein Gewitter geben soll. Es soll sehr schwül werden morgen. Ich bin sehr gespannt auf die Bedingungen. Morgen Abend soll es sich dann ein bisschen abgekühlt haben, aber eventuell werden wir dann morgen das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem unter einem Dach erleben. Das wieder auf die Herren zurückgekommen. Wir wollen uns um das Dameneinzel kümmern. Das Stadion war voll und die Euphorie war groß wegen Ashleigh Barty. Ashleigh Barty traf auf Sofia Kenin und eigentlich... Ja, Sofia Kenin hatte hier überzeugt und machte einen gefährlichen Eindruck. Aber eigentlich waren alle darauf eingestellt, das wird die nächste Barty-Party. Und der Finaleinzug von Ashleigh Barty zum ersten Mal seit 1978, dann als dass eine australische Frau im Einzel ins Finale kommen würde. Doch es kam ganz anders. Ashleigh Barty verlor mit 6-7 und 5-7. Und Sofia Kenin steht, und das müssen wir auch sagen, verdient in diesem Finale. Sie hat nämlich sich diesen, ja, sie hat diese Situation in sich aufgesogen und nicht, wie Ashley Barty, und so sah es von außen aus, als Belastung wahrgenommen.
Und trotzdem war es ein sehr enges Match. Barty hat zu Recht hinterher gesagt, 2 Punkte haben es entschieden. Wenn wir anders drauf gucken, haben es 3 Punkte entschieden. Am Ende hatte Kennen 3 Punkte mehr als Barty über das ganze Match. Übrigens selbe Statistik im zweiten Halbfinale, über das wir gleich noch sprechen werden. Eine andere Zahl, die heute sehr heraussticht und vielleicht so ein bisschen das Dilemma auch von Barty zusammenfasst. Sie hat nur 50% der ersten Aufschläge ins Feld bekommen. Viel zu wenig. Wir haben in den letzten Tagen, eigentlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angesprochen, Barty ab einer bestimmten Anzahl von ersten Aufschlägen ist verdammt schwer zu schlagen. Darunter kann es schon mal eng werden. Und heute war eben ein Fall, wo es sehr eng wurde. Und Barty hat nicht nur mit dem Aufschlag Probleme gehabt oder damit ihn reinzubekommen. Und wenn sie ihn erst drin hatte, hat sie 80% der Punkte gewonnen. Da war nicht das Problem, sondern sie hatte unglaubliche Schwierigkeit, sich in den Ballwechseln zu entfalten. Und es war die Vorhand, von der immer wieder Fehler passiert sind. Es war die Slice-Rückhand, die heute so ein bisschen auf ihr Limit gestoßen ist. Und es war eine Kennen, und das müssen wir einfach herausstreichen, die uns ein bisschen den Djokovic gegeben hat. In den entscheidenden Momenten gab es einfach gar keinen Fehler. Es gibt das berühmte Beispiel, Novak Djokovic, Wimbledon 2019, macht keinen einzigen Unforced Error in den entscheidenden Tiebreaks. Und hier Kennen exakt dasselbe, kein Fehler.
Ich mag diesen Vergleich tatsächlich, weil Sofia Kennen hat im ersten Satz im Tiebreak kaum einen Fehler gemacht und gerade dann auch im zweiten Satz, als Ash Barty 5-3 führte und auf den Satzaufschlag bei 5-4, von dem Moment an hat Sofia Kennen den Ball reingebracht und den Ball gut platziert und keinen einzigen Fehler mehr mitgemacht. Und Ash Barty wurde immer, also der Arm war einfach nicht locker. Du hast die Vorhandfehler angesprochen. Wir wollen gleich nochmal auf den Slice zu sprechen kommen. Aber sie, so viele Fehler, wie sie mit der Vorhand gemacht hat, inside out, auch die Linie entlang, das war einfach untypisch. Und da sage ich, da ist der Druck ein bisschen über ihr hereingebrochen. Und da ist sie vielleicht auch dran, nicht zerbrochen, aber in diesem Spiel so ein bisschen dran zerbrochen. Und Sofia Kennen, ja, da werden sich manche mit Stolz drüber, beziehungsweise werden manche mit Stolz drauf schauen, wenn wir sagen hier, Sofia Kennen Mini Djokovic.
Es war natürlich dann auch für die Situation von Barty heute die unangenehmst mögliche Gegnerin, weil sie eben nicht die Fehler gegeben hat. Sagen wir, sie hätte heute gegen eine offensive Spielerin gespielt, die selber versucht hätte, die Entscheidung stets zu finden, die dann vielleicht auch gewackelt hätte. Da wäre das unter Umständen in die Richtung von Barty einfach gekippt. Und es war nicht so, dass Kennen gar nicht nervös war. Sie schien mir am Anfang wirklich auch ein bisschen unruhig. Und sie hatte dann auch recht schnell Breakbälle gegen sich, konnte die dann allerdings abwehren. Und dann ging es eben in diesen Tiebreak hinein. Und in dem Tiebreak lag Barty dann ja mit 6-4 vorne. Und Kennen hat da dann eben dieses, jetzt holen wir das Wort nochmal raus, die stete Tennis ausgepackt. Und Barty hat den Wackelarm ausgepackt. Und dieselbe Situation, eben zweiter Satz, 5-4, 40-15, eigener Aufschlag von Barty. Und wieder ist es Kennen, die nächsten, das werden so 8-10 Minuten sein, einfach dadurch bestimmt hat, dass sie jeden Ball reinbekommen hat und Barty eben nicht.
Lass uns über den Slice nochmal sprechen. Der Rückhandslice, du hast es gerade angesprochen, er ist vielleicht an seine natürliche Grenze gekommen. Wir haben den ja so ein bisschen auch seit dem French Open 2019, die Ash Barty gewonnen hat, als den Schlag identifiziert, der erstmal überwunden werden muss von den Gegnerinnen. Und viele hatten Probleme, sich darauf einzustellen. Und der war ja auch, er war ja gestochen scharf, dieser Slice immer. Heute ist er so ein bisschen an die Grenze gekommen, weil Sofia Kennen hat keine Probleme damit gehabt, diesen Ball zu verarbeiten. Und gerade auch in den entscheidenden Situationen, in diesen Big Points, wo Ashley Barty vermehrt dann auch auf den Slice zurückgegangen ist, auf den Rückhandslice, hat Sofia Kennen überhaupt keine Probleme gehabt, diesen Ball zu verteilen, zu platzieren und einfach mal machen zu lassen.
Und es gab ein paar schöne Situationen. Slides wollte ich sagen. Barty heißt sie. Barty hatte 2-3 Situationen, wo sie richtig schöne Slice-Winner untergebracht hat. Einer ist mir besonders in Erinnerung, wo sie den wirklich, nee, zwei sind mir in Erinnerung, weil sie sehr ähnlich waren, wo sie ihn wirklich einfach die Linie entlang geschoben hat und Kennen hat überhaupt keine Chance. Aber häufig zum Beispiel, wenn der Ball in die Rückhand von Kennen ging, dann war Kennen in der Lage, sehr tief das eigene Racket zu halten und den Ball entweder die Linie entlang zu schieben, relativ flach, oder durchaus mit einer gewissen Wucht und mit einem gewissen Spin wieder in die Rückhandecke von Barty reinzubringen. Und irgendwann konnte Barty da eben auch nicht mehr zurücksleisen, sondern wurde selber gefordert, was damit anzufangen. Und das hat Kennen sehr, sehr schlau gemacht. Und Kennen hat eben die Ecken getroffen. Sie hat nicht einfach den Ball zurückgebracht, sie hat ihn hinten, sagen wir mal, in so ein Rechteck von oder einem Quadrat von 30 mal 30 Zentimetern untergebracht. Und da ist es natürlich auch schwierig, das eigene Spiel aufzuziehen.
Es ist eine riesige Enttäuschung für Australien, dass Ash Barty hier nicht ins Finale gekommen ist. Wir haben hier einige australische Radiostationen um uns drumherum. Es ist immer jemand hier on air. Man konnte das tatsächlich dann auch mit Händen greifen, diese Enttäuschung, die dann auch hier um sich gegangen ist, weil Ash Barty ist eine unfassbare Sympathieperson hier in Australien. Alle jubeln ihr zu, alle finden sie toll und sie ist ja auch, sie verkörpert ja auch alles, was gut ist an diesem Sport. Das ist eine riesige Enttäuschung für die Nation, beziehungsweise für die Tennisnation Australien.
Ist es, aber Barty ist natürlich ganz geschickt damit umgegangen.
Ja, sehr, sehr geschickt. Sie hat lass uns die Szene gerade erzählen. Sie hat den Druck aus dieser PK komplett rausgenommen, indem sie in den Raum gekommen ist mit ihrer 12 Wochen alten Nichte von ihrer Schwester Olivia. Sie hat komplett aus dem Luftballon so die Luft rausgelassen. Das war der Wahnsinn. Und alles war wieder ruhig. Alles war wieder gut.
Sie hat recht zackige Antworten gegeben. Ja. Es gibt bei ihr zwei Arten von Pressekonferenzen. Entweder sie erzählt eben mit einem Lächeln sehr entspannt alles, was da so ist. Ja. Oder sie guckt die Leute sehr direkt an und gibt zackige 1, 2, 3, 4 Antworten, die dann auch wirklich in diesem Ton kommen. Das war heute eine der Pressekonferenzen. Aber trotzdem saß eben in ihrem Arm, oder sie hielt halt in ihrem Arm, ihre kleine Nichte, die dann natürlich auch irgendwann anfing so ein bisschen zu knatschen und hat Barty gesagt, hey, kann ich verstehen, ich fühle mich auch nicht gut, und generell hat sie so ein bisschen mit dieser Situation gespielt, war mir nicht ganz sicher, wie ich das finden sollte, völlig ihr Recht, weil sie ja auch gesagt hat, dass das für sie eben so ein bisschen zeigt, worum es im Leben wirklich geht, trotzdem hat sie natürlich so ein bisschen auch die Arbeit für diejenigen schwerer gemacht, die dort saßen und was zu berichten hatten, aber okay. Dafür sind wir Journalisten, Journalistinnen, damit wir mit sowas umgehen können. Und es war zumindest mal was anderes.
Sie hat die Deutungshoheit über diese Pressekonferenz komplett an sich gezogen, weil es kamen keine großen, schwierigen Nachfragen mehr und alle haben auf das Kind geguckt und so. Und für mich passt das. Es war geschickt gemacht auf jeden Fall von Ash Barty. Und Sophia Kenin steht im Finale. Wenn ihr auf spiegel.de schaut, dann könnt ihr unter dem Bereich Sport dann auch den Artikel von Philipp zu Sophia Kenin lesen. Da hat er sie vorgestellt, als hättest du es gewusst vorher.
Ich wusste es natürlich nicht. Das Einzige, was ich wusste, ich habe jetzt nicht mehr in den Artikel reingeguckt, aber die Petkovic-Sachen sind drin geblieben. Ich hatte letztes Jahr nach der ersten Runde von Andrea Petkovic in Wimbledon sie angesprochen, ja, auf ihre Doppelpartnerin Sophia Kenin. Und da hat sie mir relativ lange und ausführlich ihre Eindrücke erzählt. Und die habe ich da reingetan. Das war das Einzige, was ich irgendwie immer in der Hinterhand dachte, weil ich mir sicher war, irgendwann würde sie in irgendeiner Form mal relevant werden. Dass es jetzt hier passieren wird, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben noch während des Turniers darüber gesprochen, dass ich dachte, es könnte bei ihr noch ein bisschen dauern, dass sie vielleicht mal die Top 5 erreicht, aber ein Grand Slam-Finale habe ich ehrlich so schnell nicht gesehen.
Sie steht jetzt unter den Top 10, hat Naomi Osaka auf Platz 10 und Petra Kvitova auf Platz 11 verdrängt. Also die beiden, die letztes Jahr das Finale erreicht haben, haben viele Punkte verloren und sind jetzt nur noch auf Platz 10 und auf Platz 11. Und Sophia Kenin trifft auf Garbiñe Muguruza. Die hat heute in einem tollen Duell gegen Simona Halep gewonnen. Und wir haben ab der dritten Runde, haben wir gesagt, ist Garbiñe Muguruza vielleicht hier in Grand-Slam-Form? Und sie zeigt es Match für Match. Und vor allen Dingen, wie sie im ersten Satz im Tiebreak Satzbälle abgewehrt hat, mit welcher Nervenstärke, und dann auch Simona Halep diesen Satz abgenommen hat, den Halep eigentlich hätte gewinnen müssen. Das nötigt mir größten Respekt ab. Und im zweiten Satz haben die beiden, sie haben insgesamt sehr viele Breaks ausgetauscht, aber insgesamt war es eine tolle Partie. Und wir haben genau das gesehen, was wir vorher erahnt haben, die Defensive von Simona Halep. Aber welcher Schlag mir in Erinnerung bleiben wird von Garbiñe Muguruza aus diesem Finale, ist die Rückhand Longline. Die hat sie so häufig untergebracht, und vor allen Dingen diese Longline-Schläge, mit der sie unglaublich viel gepunktet hat heute. Garbiñe Muguruza hat eine fast perfekte Partie für sich gespielt und hat Simona Halep verdient 7-6, 7-5 besiegt.
Dazu noch der Return. Das waren so ein bisschen heute die Schläge, und da kann man auch mal auspacken, es war ein ziemliches Wahnsinnsmatch, weil man einfach die Bedingungen hier in Betracht ziehen muss. Es war immer noch, was waren es, immer noch 38, 39
Grad, ja. Und es war ja noch schlimmer, das war ja 17 Uhr, das war ja die stärkste Hitze zu dem Zeitpunkt.
Und die beiden haben sicherlich die erste Hälfte des Matches in der Sonne selber gespielt. Ja. Nachher war es Schatten, aber es war dafür ziemlich Wahnsinn. Es waren viele längere Ballwechsel drin, es war sehr intensiv. Beide haben versucht, einander nicht nur auszumanövrieren, sondern wirklich wegzudrängen. Und beide hatten unglaublich mit sich zu kämpfen. Bei Muguruza konnte man es häufiger sehen. Die hatte diesen leeren Blick andauernd, aber auch Halep hat viel mit sich gehadert. Mhm. Aber sie haben einander unter so viel Druck gesetzt, dass sie wirklich die Fehler, naja, einen nach dem anderen, wie so ein Bildhauer da rausgehauen haben aus der Gegnerin. Und es blieb mir zwar die ganze Zeit der Eindruck, dass Muguruza das wahrscheinlich schon gewinnen würde, aber es sah beileibe nicht immer so aus. Gerade dieser Tiebreak, den du angesprochen hast, da hatte erst Muguruza Satzbälle, dann kriegt Halep Satzbälle und Muguruza hat die teils Wahnsinns.
Ja.
Also wirklich einen fantastischen Aufschlag nach außen. Die Returns, die ihr dann im zweiten Satz auch die beiden entscheidenden Breaks gebracht haben, wo sie wirklich sich mit ihrem Körper in die ersten Aufschläge von Halep reingelehnt hat und die dann tief untergebracht hat und dann entweder ins Netz gekommen ist, er hat am Ende 20 von 30 Punkten dort gewonnen oder aber eben auf den schnellen Winner gegangen ist. Und Halep, das müssen wir rausstreichen, die hat nicht schlecht aufgeschlagen, die hat 72% erste Aufschläge reinbekommen. Wir haben schon vor dem Match gesagt, das ist hier eine Stärke im Moment von Halep, aber Muguruza hat es geschafft, 38% der Punkte gegen den ersten Aufschlag von Halep zu gewinnen. Und andersrum hat Halep nur 29% der Punkte gewonnen. Kleiner Unterschied, aber wahrscheinlich am Ende der Unterschied, der hier das Match ausgemacht hat.
Wir haben gestern noch so ein bisschen darüber gesprochen, dass Simona Halep die Zugbrücke hochgefahren hat oder hochgezogen hat. Die wollte sie heute auch wieder hochziehen, aber Gamidi Muguruza hat immer wieder gesagt, nee, ich halte die nochmal fest, die Zugbrücke, und komme durch. Und das hat sie auf herausragende Art und Weise geschafft. Die letzten 18 Monate waren nicht gut von Gabinier Muguruza. Das letzte Mal, als sie den Grand Slam gewonnen hat, das war Wimbledon, damals auch mit Conchita Martinez. Die haben vor der Saison haben sie sich verabredet, dass sie wieder zusammenarbeiten wollen. Conchita Martinez war gerade bei Carolina Pliskova weg. Genau. Und dann ist es das quasi erste Turnier. Sie musste in der Vorbereitung sogar noch ein Turnier absagen bzw. verletzt aufgeben. Man hat überhaupt nicht damit gerechnet, aber das zieht sich durch Muguruzas Karriere. Wenn sie einmal Feuer fängt in so einem Grand Slam, dann zieht sie es komplett durch. Und ich habe jetzt im Moment das Gefühl, sie wird es auch dieses Mal durchziehen. Und dann werden wir über drei Grand Slams sprechen, von Gabini Muguruza, über French Open, über Wimbledon und jetzt über die Australian Open, wo sie von der ersten bis, nicht von der ersten, vom zweiten Satz bis zum letzten alles richtig gemacht hat, weil den ersten Satz hat sie mit 0-6 verloren damals in der ersten Runde.
Ja, und es erinnert an den French Open-Titel. Da ist nämlich genauso passiert. Ich meine, es war damals gegen Anna Karolina Schmidlova, dass sie den ersten Satz ziemlich klar verloren hat. Und danach ist sie wirklich durchs Feld geflügt. Und hier macht sie es auch so. Sie hat gerade drei Top-10-Gegnerinnen hintereinander ohne Satzverlust besiegt. Und das ist die Muguruza in Höchstform. Und sie hatte das letzte Vorbereitungsturnier aufgrund einer Krankheit abgesagt. Sie hat vor dem ersten Match gesagt, hey, ich bin immer noch angeschlagen. Und sie hat dann diesen ersten Satz eben so klar verloren gegen wen war das überhaupt nochmal in der ersten Runde? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber sie hat hier den ersten Satz klar verloren und danach wirklich in überragender Form gespielt. Und diese Auftritte, die letzten drei, so unterschiedlich sie waren alle auf ihre Form relativ wahnsinnig.
Du hattest recht, Anna Karolina Schmidlova war die Gegnerin von Gabini Muguruza 2016 bei den French Open. 3-6 verlor sie dann den ersten Satz und pflügte danach durchs Feld, und in der ersten Runde hat sie gegen Shelby Rogers gespielt und hat den 0-6 verloren, dann 6-1, 6-0 gewonnen. Also es gibt einige Parallelen für Gabinier Muguruza in diesem Turnier mit ihren Turnieren, mit ihren Grand-Slam-Turniersiegen vorher. Sophia Kenin gegen Gabinier Muguruza, erste Einschätzung deinerseits?
Ja, es gab ein Match schon zwischen den beiden. Ich mache mir auch gerade nochmal das Head-to-Head auf, damit ich das Resultat sehen kann. Ein sehr klassisches Resultat. Es war in Peking letztes Jahr 6-0, 2-6, 6-2.
Sehr schneller Hartplatz.
Ja, aus Sicht von Kenin. Der Hartplatz hier ist nicht so schnell. Ganz ehrlich, ich kann nicht an Muguruza vorbeisehen. Muguruza ist hier die Erfahrene, was nicht unbedingt einen Unterschied machen sollte, aber Muguruza mit der Intensität, die wir hier gesehen haben, vor allem auch mit der Aufschlagstärke, glaube ich, dass sie am Ende in zwei relativ engen Sätzen gegen Kenin gewinnen wird.
Ich kann auch nicht an Muguruza vorbei. Aber wir werden es sehen übermorgen um 19.30 Uhr Ortszeit, 9.30 Uhr deutscher Zeit, Gabinie Muguruza gegen Sophia Kenin. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über das ja leider etwas zu kurz geratene Halbfinale zwischen Roger Federer und Novak Djokovic kümmern. Und dann werden wir auch nochmal einen Blick auf die Doppelwettbewerbe werfen. Denn wir werden wahrscheinlich zum zweiten oder dritten Mal in unserer Podcast-Geschichte die Namen Todd Woodbridge und Mark Woodforde erwähnen. Das gleich hier bei meinem Sportpodcast.de und Chip in Charge und unserem Daily Down Under zu den Australian Open.
Oh.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nimmt sich was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Roger Federer und Novak Djokovic bestritten heute das erste Halbfinale. Novak Djokovic hat es ganz klar gewonnen in 3 Sätzen. 7-6, 6-4, 6-3, auch wenn das Match eher strange verlaufen ist, gerade auch nach dem ersten Satz. Aber man muss schon fast sagen, wir müssen froh sein, dass es das Match überhaupt gegeben hat. Es gab heute sehr viel Geheimnistuerei um Roger Federer. Er sollte eigentlich um 16 Uhr trainieren auf einem der öffentlich einsehbaren Plätze. Dann wurde das Training irgendwann weggenommen und wurde dann ersetzt durch ein Training in der Halle. Und da wurden dann auch keine Journalisten zugelassen. Und da dachte man schon, na, vielleicht gibt es gleich die Pressekonferenz. Aber wir wussten, wenn er antritt, dann wird er auch durchziehen, weil, die Geschichte ist jetzt ein bisschen berühmter, er hat noch nie aufgegeben bei einem Match. Und das hat er auch heute nicht gemacht. Hinterher hat er gesagt, es ging sogar. Es war sogar ganz ordentlich. Er glaubt, dass es ein bisschen länger dauern wird. Er hofft, dass er in Südafrika dabei sein kann bei seiner Charity-Veranstaltung. Und ansonsten hofft er, bis Dubai dann wieder fit zu sein zu dem ATP-Turnier. Aber wir können sagen, er hat mit 6-7, 4-6, 3-6 verloren. Wobei vor allen Dingen der erste Satz unerwartet unterhaltsam verlief.
Ja, wie komisch war der Satz. Ja. Wir alle rechneten so ein bisschen, ganz ehrlich, mit einem Abschuss von Federer. Was passiert? Er holt sich einen Break. Ist, glaube ich, schnell gerebreakt worden. Ja. Zieht auf 3-1 davon. Gibt am Ende dann doch noch den Aufschlag ab und verliert es im Tiebreak.
Er führte 4-1 und 40-0 bei Aufschlag von Novak Djokovic, um 2 Breaks in vorne in die Front zu gehen.
Und am Ende entschied es dann der Tiebreak zugunsten von Djokovic. Ja, man sah am Anfang, wie die Taktik heute wohl lauten würde von Federer. Natürlich stark aufschlagen, das ist die absolute Grundlage, um Djokovic zu besiegen. Aber ich fand, er hat halt sehr aggressiv retourniert. Er ist ziemlich anständige Winkel gegangen mit der Rückhand. Etwas, was wir gestern von Dominic Thiem gesehen haben. Er hat versucht, den Court sehr breit zu machen gegen Djokovic. Und wir wissen, das ist so ein bisschen, was Djokovic nicht mag, wenn Federer das mit ihm macht. Früher hat Federer da ganz viel Slice gespielt. Heute hat er einfach mehr Drive in der Rückhand. Da kann er eben auch mal Winkel setzen und Winkel ziehen gegen Djokovic. Und er hat den Court so breit wie möglich gemacht. Und das wäre unter Umständen das Rezept gewesen, hätte da eben nicht A, einen Djokovic in guter bis sehr guter Form auf der anderen Seite gestanden und B, hätte Federer das wirklich durchhalten können für 3-4 Stunden.
Dafür hätte er unbedingt den ersten Satz gewinnen müssen, weil dort hatte er genug Chancen, das muss man dann auch so sagen. Er hat hinterher dann auch gesagt, ich hatte vorher eine 3% Chance und wenn man dann mit einer 3% Chance zu gewinnen dann reingeht, man kriegt einen schönen Empfang, man kriegt einen schönen Abschied, aber das dazwischen war alles nicht so richtig dolle. Dann kann man sich dann auch schon ein bisschen vorstellen, wie er sich auf dem Platz gefühlt hat. Er war auch etwas grumpy. Nach dem zweiten Satz, den er verloren hat, hat sich Novak Djokovic sehr, sehr extrovertiert gefreut. Und da hat er so rübergeguckt nach dem Motto, ja, jetzt musst du dich auch nicht mehr freuen hier nach 2 Sätzen gegen einen angeschlagenen Roger Federer. Das fand er nicht so geil.
Fand er nicht. Steht Djokovic natürlich alles trotzdem
natürlich.
Zu. Und Djokovic hat nun immer was zu beweisen. Da ist keine Frage. Er hat ein sehr schönes Interview der New York Times gegeben, wo er erklärt hat, dass er Tennis wirklich als ein Quell der Freude mittlerweile betreibt, weil es auch für ihn etwas Meditatives hat, aber am Ende will Djokovic natürlich trotzdem gewinnen und er sieht hier ja auch die Chance, wenn er hier Federer schlägt, geht er als Favorit ins Finale, gewinnt er das, ist auf einmal auf 3 Grand-Slam-Titel an Roger Federer dran und ich bin mir immer noch sicher, den Rekord hätte er nun am Ende wirklich gerne und die Chancen sind natürlich nicht schlecht, wenn er hier gewinnt und er wäre auch gegen einen topfitten Roger Federer hier als Favorit reingegangen. Aber er wird ja trotzdem eine gewisse Anspannung verspürt haben. Er wird sich
Das hat man ja im ersten Satz gesehen, dass er eine Anspannung verspürt hat.
Und er wird immer vor Roger Federer Respekt haben. Ja, ja. Das wäre ja andersrum genauso. Und von daher, ich glaube, es ist völlig legitim, dass Djokovic darüber freut. Es ist völlig legitim, dass Federer genau darüber ärgert.
Es war der zweite Satz und da wusste man eigentlich schon, ja, jetzt bringt es irgendwie zu Ende, weil dass sich dann Roger Federer nochmal reinkniet etc., das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Der dritte Satz war schönes Tennis, konnte man sich gut angucken insgesamt, aber am Ende steht ein 7:6, 6:4, 6:3 für Novak Djokovic gegen Roger Federer und er steht zum 8. Mal im Finale. Und diese Statistik, die er hat, ist, dass er, wenn er das Finale erreicht, beziehungsweise wenn er das Halbfinale erreicht hat bei Australian Open, dann hat er nie wieder ein Spiel verloren. Er steht hier 15:0 inzwischen. Er könnte 16:0 stehen, wenn er das Finale gewinnt in Halbfinals und Finals bei Australian Open. Und das ist schon eine verdammt große Statistik. Und es gibt niemanden in der Australian Open-Geschichte bei den Männern, der so dominant war, der so eine Dominanz gezeigt hat über seine Karriere. Und jetzt auch schon über 14, 15 Jahre.
Das sind halt seine French Open.
Ja, genau.
Und er hatte ein kleines Loch, nachdem er damals hier den ersten Titel gewonnen hat. Da hat er, glaube ich, zweimal dann in Folge eben nicht den Titel für sich dann holen können in den zweiten Folgejahren. Aber seitdem, ja, holt er hier schon in absoluter Regelmäßigkeit oder nimmt er die Titel in absoluter Regelmäßigkeit mit.
Er wird jetzt auf seinen Gegner warten und das wird ein Spieler sein, der nicht zu den Big Three gehört, weil Dominic Thiem gestern Rafael Nadal rausgenommen hat. Rafael Nadal trifft auf Alexander Zverev um 19.30 Uhr morgen und wir haben schon über die Bilanz gesprochen. Dominic Thiem gegen Alexander Zverev, Dominic Thiem führt hier. Er ist auch der Favorit. Wir haben die Frage gestellt hier auch, wer gewinnt bzw. in wie vielen Sätzen. Und die häufigeren Antworten kommen schon Richtung Thiem. Da sind nur die ganz großen Optimisten, die da hier Zverev sagen in 3 oder 4 oder 5. Heute zum Beispiel gab es bei der Finalpaarung gab es keine einzige richtige Antwort. Glaube ich, hatten wir auch noch nicht.
Ja, ich glaube, viele haben halt doch Barty ins Finale getippt.
Ja, ja, alle. Mhm.
Und wegen morgen. Ich glaube, der Unterschied zwischen beiden, und vielleicht fühlt sich das dann eben auch von außen so an, ist, dass Thiem in seiner eigenen Entwicklung als Tennisspieler 1-2 Schritte weiter ist. Zverev ist ja auf einem absoluten Lauf und vielleicht hat er eine neue Stufe erklommen. Das werden wir in den nächsten Wochen rausfinden. Aber Thiem hat sehr graduell über die letzten 10 Monate genau auf diesen Augenblick hingebaut. Und er zeigt für mich hier ein fast abgeschlossenes Spiel dahingehend, dass ich glaube, dass er jetzt ziemlich nah am Maximum ist von dem, was er mal aus seinem Spiel wird herausholen können. Ja, er ist so viel steter, um das Wort nochmal zu holen, so viel steter auf der Rückhand geworden. Er kann über die Vorhand wirklich es mittlerweile mit jedem aufnehmen. Die Returns sind sicherer geworden, da ist er nicht mehr so hopp oder top, er schlägt gut auf. Also ich halte ihn im Moment für einen ziemlich kompletten Spieler, gerade auf diesen Courts. Zverev hat eine Chance, die Chance sieht so aus, dass er über den Aufschlag den Rhythmus des Matches setzen wird. Aber Thiem ist im Moment von der Grundlinie wohl, ich glaube, man kann sagen, der zweitbeste Spieler der Welt hinter Novak Djokovic. Und dahinter dann, keine Ahnung, Nadal und Federer und dann eine Gruppe von anderen. Aber wenn wir den Aufschlag rausnehmen als Faktor, dann ist es wahrscheinlich im Moment Djokovic gegen Thiem.
Thiem hat es halt gezeigt gegen Nadal, dass er im Moment wahrscheinlich der zweitbeste Spieler von der Grundlinie ist, weil er hatte die größere Kraft als Nadal und er hat die Grundlinienballwechsel beherrscht hier. Und das ist etwas, was wirklich hervorragend bzw. herausragend ist. Alexander Zverev gegen Dominic Thiem, morgen natürlich unser Spiel des Tages. Wir werden auch auf Instagram bzw. Twitter werden wir darüber berichten und werden euch dann ausführlich auf dem Laufenden halten, falls ihr arbeiten müsst, falls ihr in der Uni seid etc., wo auch immer. Wir müssen auch ein bisschen auf die Doppelwettbewerbe zu sprechen kommen. Und ich habe es eben schon gesagt vor der Pause. Wir müssen auf Todd Woodbridge und Mark Woodforde zu sprechen kommen, weil die waren 1998 das letzte rein australische Doppel bei den Herren, das ins Finale gekommen ist. Und jetzt haben sie ihnen nachgemacht. Max Purcell und Luke Saville, die spielen seit Mitte letzten Jahres zusammen Doppel. Und sie haben so ein bisschen die Kravitz-Mies-Geschichte hier geschrieben. Sie sind mit einer Wildcard reingekommen. Das haben sie Kravitz-Mies sogar noch voraus. Und sind dann durchs Turnier gecruised und haben heute die an 4 gesetzten großen Favoriten Ivan Dodig und Filip Polaschek in 3 Sätzen besiegt. Und manchen ist zu wenig Gossip in dieser Sendung immer drin. Luke Saville ist der Verlobte von Daria Gavrilova. Das noch nebenbei.
Die beiden sind schon lange zusammen. Und Luke Saville, vielleicht klingelt der Name beim einen oder anderen. Ich meine, der hat hier mal die Australian Open als Junior gewonnen. Galt lange als großes Talent. hat es aber nie so richtig weit nach oben in der Weltrangliste geschafft, während Gavrilova dann eben den Aufstieg hingelegt hat. Und die beiden sind sicherlich schon 6-7 Jahre zusammen. Ist auch ein sehr öffentliches Paar, also da verraten wir hier gar nicht so viel Großes. Sie saß auch in seiner Box während der Doppelmatches. Aber für ihn, der dann eben im Einzel nie den Durchbruch schafft, ist das sicherlich eine tolle Geschichte, dann jetzt hier im Doppel die Chance zu bekommen. Und chancenlos, das sind sie ganz sicherlich nicht im Finale.
2011 hat er Wimbledon gewonnen gegen Liam Brody. 2012 Australian Open hat er auch nochmal gewonnen in der Juniorenkonkurrenz. Damals Philip Pettiwoh aus Kanada besiegt. Max Purcell und Luke Saville treffen jetzt auf, und das müssen wir jetzt sagen, die großen Favoriten, die Philipp ins Finale gejinxt hat. Rajiv Ram und Joe Salisbury, die haben im Viertelfinale Henry Kontin und Jan-Lennard Struff besiegt haben, haben im Halbfinale große Mühe gehabt, und um Alexander Bublik und Michael Kukushkin, die Kravitz-Mies-Bezwinger aus der ersten Runde, zu besiegen in drei Sätzen. Also Rajiv Ram, Joe Salisbury gegen Max Purcell und Luke Saville. Das Draw hat sich im Laufe des Turniers so sehr geöffnet, dass wir jetzt eine Paarung gegeneinander haben. Ja, damit hat nun überhaupt niemand gerechnet.
Es hat wirklich was von dem French Open letzten Jahres. Klar, hier ist jetzt ein reines Expertendoppel mit Ram und Salisbury dabei. Aber ja, wir könnten eine weitere Cinderella-Geschichte bekommen, und die Australier würde es ganz sicher freuen.
Ja, wie gesagt, Mark Woodforde, Todd Woodbridge 1998, die letzten, die ein rein australisches Doppel hier ins Finale gebracht haben. Das Damendoppel wird morgen im Finale entschieden. Zubajeh und Barbora Strizova gegen Timia Babos und Kristina Mladenovic. Babos und Mladenovic haben im Halbfinale die Czarnschwestern besiegt mit 7:5 und 6:2. Zubajeh und Barbora Strizova haben ganz klar gegen Krajcikova und Siniakova 6:2, 6:3 gewonnen. Die beiden besten Doppel der Welt treffen im Moment aufeinander, und ja, also da können wir einen Strich drunter machen. Das sind die beiden besten Damen-Doppel der Welt im Moment. Und die sollen sich morgen einen wunderbaren Kampf bieten in der Rod Laver Arena, um nicht vor 16 Uhr australischer Zeit, nicht vor 6 Uhr deutscher Zeit.
Ich gehe davon aus, dass dieser Kampf in Richtung von Babos und Mladenovic ausgehen wird, die einfach einen Power-Vorteil gegen Weijie und Strizova haben. Das ist so ein bisschen das Team geschickt, und die anderen sind das Team brutal. Und ich glaube, Team brutal gewinnt am Ende.
Wir werden es morgen sehen, und wir werden euch da auch bei Twitter dann auf dem Laufenden halten, beziehungsweise morgen Abend dann in unserem Daily Down Under darüber sprechen. Mixed haben wir auch noch. Da sind heute nämlich die Halbfinalisten ermittelt worden. Und wenn wir drauf gucken, dort haben wir ein sehr prominentes Mixed mit Bethany Mattek-Sands und Jenny Murray. Die treffen auf Astra Sharma und John Patrick Smith. Die beiden armen Teufel mussten gestern noch nach Thiem und Nadal auf dem Platz und waren, ich glaube, so gegen 13:30 Ortszeit dann fertig. Und im anderen Halbfinale treffen die an drei gesetzten Gabi Dabrowski und Henry Kontin auf den fünf gesetzten Barbora Krejcikova und Nikola Mektic aufeinander. Morgen beide ab 13.30 Uhr hintereinander in die Mixed-Halbfinals. Alle in der Rod Laver Arena. Könnte mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen drauf achten will, vielleicht das Dach zuzumachen und dass man sagt, alle haben die gleichen Bedingungen. Könnte ich mir vorstellen, weil morgen sollen es über 40 Grad werden.
Ja, also eben, wir müssen ja hier auch nicht diese harten Spiele spielen. Wir machen einfach mal das Dach zu. Ich glaube, da hätte jetzt eigentlich niemand so
viel. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da dran so schlimm wäre. Ja, es ist ein Outdoor-Grand Slam, aber trotzdem, Herr G., Leute, achtet ein bisschen auf die Gesundheit der Spieler und Spielerinnen. Und die können besseren Sport treiben und vollführen, wenn sie dort spielen. Naja. Können wir nicht ändern. Wir stecken da nicht drin. Und deswegen, morgen werden wir auf jeden Fall dann auch über die beiden Halbfinals im Mixed sprechen. Morgen gibt es dann das Damen-Doppelfinale und um 19.30 Uhr bzw. 9.30 Uhr deutscher Zeit dann auf Eurosport mit Matthias Stach und Boris Becker dann das Spiel Thiem gegen Zverev. Da werden wir dann natürlich in die Pressekonferenzen gehen, und dann könnte es ein bisschen später werden morgen mit dem Daily Down Under. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir mit dem Hund machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, viel Spaß beim Hören, beziehungsweise viel Spaß in den nächsten Stunden. Wir hören und lesen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen
um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.